온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 438. Unsere drei Beiträge führen uns diesmal alle nach Südamerika. Wieder einmal wollen wir euch zu Gehör bringen, wie freie Radios in Lateinamerika klingen. Diesmal kommt Jorge Colette im Radio Sayaten aus dem Norden Argentiniens zu Wort. In Kolumbien wird es zwar nie richtig Winter, trotzdem hat es StraßenkünstlerInnen aus Bogotá in den deutschen Sommer gezogen. Sie nahmen am Farbflutfestival in Lemwerda bei Bremen teil. Tobias Mönch sprach mit zwei von ihnen über Street Art in Bogotá. Und es gibt wieder mal Neues zum Thema Aufarbeitung der Verbrechen in der Colonia Dignidad zu berichten. Die Bundesregierung hat einen Vorschlag mit Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Sekte präsentiert. Die Empörung in Chile und Deutschland ließ nicht lange auf sich warten. So ganz recht hatten wir nicht, als nur Beiträge aus Südamerika versprochen wurden. Wie so häufig beginnen wir unser Programm mit einer Meldung aus Mexiko. Eine abwechslungsreiche halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten.
Mexiko. Über den erdrutschartigen Wahlsieg López Obradors wurde bereits viel berichtet. Auch wurde fleißig darüber spekuliert, ob er die hohen Erwartungen seiner WählerInnen wirklich erfüllen kann. Alle von seinem Vorgänger Peña Nieto eingeleiteten neoliberalen Reformen wieder rückgängig machen, wird AMLO wohl nicht. So viel ist aus Kreisen seines neuen Kabinetts schon zu vernehmen gewesen. Damit dies auch wirklich nicht geschieht, schafft die abgewählte Regierung vor Ende ihrer Amtszeit noch unumkehrbare Fakten. Mit einem Präsidentenerlass sorgte der scheidende Präsident Peña Nieto dafür, dass für 40% der Wasservorkommen des Landes Konzessionen vergeben werden können und umgeht damit die starke Opposition gegen das neue allgemeine Wassergesetz. Viele der betroffenen Reservoirs befinden sich auf indigenem Territorium in unmittelbarer Nähe von Bergbau- oder Fracking-Aktivitäten. Somit werden die Rechte der indigenen Bevölkerung auf Bestimmung über die natürlichen Ressourcen auf ihrem Land weiter eingeschränkt. Ob AMLO das so einfach per Präsidentenerlass wieder rückgängig machen kann und will, wird sich nach seiner Amtseinführung im Dezember zeigen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Wie klingen freie Radios in Lateinamerika? Das wollen wir euch mit Beiträgen und Ausschnitten aus den Programmen von Radios Comunitarias näher bringen. Heute soll Jorge Colette zu Wort kommen. Colette gehörte viele Jahre der Junta Unida de Misiones an, einer Organisation zur Verteidigung indigener Rechte in der nordargentinischen Provinz Chaco. Im Radio Sayaten, dem indigenen Sender des Chaco, erklärt er, was ein neues Gesetz über Landrechte bedeutet und was noch für die indigenen Gruppen zu tun ist.
Actualizado esa vieja ley, ese viejo artículo.
Das Abgeordnetenhaus der nordargentinischen Provinz Chaco hat das Gesetz über indigene Landrechte verändert. Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Gültigkeit von indigenen Grundbesitztiteln. Diese war im alten Grundgesetzestext auf 20 Jahre festgelegt. Nun ist dieser Teil des Gesetzes gestrichen worden. Das bedeutet, die Gültigkeit indigener Grundbesitztitel ist nun unbegrenzt. Sie gelten für immer. Ein großer Erfolg für die indigenen Gruppen der Provinz Chaco, den Toba, den Wichí und den Mocoví.
Esa nueva ley dice que tu título vale para siempre, para siempre, para siempre. Pero como digo,
trotzdem ist noch einiges zu tun. Viele der indigenen Ländereien haben Besitztitel aus den 80er Jahren. Damals wurde noch kein Unterschied zwischen Landbesitz von Weißen und Indigenen gemacht. Erst Mitte der 90er Jahre gelang es den indigenen Gruppen des Chaco, ihr eigenes Landrecht zu erkämpfen.
La ley de tierra de los blancos nomás. Ahora todo eso cambió en el 94. Empezamos a trabajar con los hermanos, sobre todo porque cuando muere el titular, entonces a la familia le quedan muchos problemas. Porque a veces no le quieren bajar la luz, a veces
Indigene mit veralteten Besitztiteln laufen heute Gefahr, bei staatlichen Versorgungsleistungen wie Stromanschluss oder baulichen Veränderungen benachteiligt zu werden. Zum Beispiel, wenn der Inhaber des Titels bereits verstorben ist. Daher bemühen sich die Familien um eine Anerkennung ihres Grundbesitzes als indigenes Land. Wenn die Dokumente den Stempel des Grundbuchamtes tragen, sind die Ländereien gesetzlich geschützt. Die Papiere sind dann zu hüten wie ein Augapfel oder was einem sonst lieb und teuer ist.
Bueno, quiero leer otro artículo que apareció en el diario La Nación de Buenos Aires. Y aprovechando de que son las 11:30, vamos a pedirle a David que ponga algo de música y hacemos un pequeño descansito.
Ein Jahr ist es her, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung einstimmig zur Aufarbeitung der Verbrechen in der Colonia Dignidad aufgefordert hat. 1961 hatte der Sektenchef Paul Schäfer und seine Führungsgruppe die sogenannte Kolonie der Würde im Süden Chiles gegründet. Seitdem lebten dort um die 300 Bewohnerinnen und Bewohner 4 Jahrzehnte lang hinter Stacheldraht und Zäunen. Sklaverei und systematische Vergewaltigungen der Sektenmitglieder gehörten genauso zum Alltag wie Zwangsadoption von chilenischen Kindern. Während der chilenischen Militärdiktatur ab 1973 folterte und mordete der chilenische Geheimdienst DINA Oppositionelle in der Colonia Dignidad unter Mithilfe der Sektenführung.
Der bundesdeutschen Botschaft in Chile und der bundesdeutschen Regierung lagen Berichte über die Verhältnisse in der Colonia Dignidad vor. Sie haben aber nichts unternommen, um dagegen einzuschreiten. 2016 schließlich bekannte sich der damalige Außenminister Steinmeier selbstkritisch zu einer moralischen Mitverantwortung der deutschen Regierung. Gut ein Jahr später forderten Parlamentarier aller Fraktionen politische und juristische Aufklärung des Geschehenen. Zusammen mit dem chilenischen Staat soll ein Gedenkort eingerichtet werden und die Opfer der Sekte sollten Hilfsleistungen erhalten. Dazu hat das Auswärtige Amt nun Anfang Juli einen Entwurf vorgelegt. Reaktionen in Chile und Deutschland sind heftig.
Das Auswärtige Amt hat aus einem Auftrag des Deutschen Bundestages einen Akt der moralischen und materiellen Wiedergutmachung zu entwickeln, ein kaltes und zynisches Bürokratenpapier gemacht, das vor allem ein Ziel hat, nur kein Geld ausgeben. Herr Außenminister Maas, das geht nicht, das machen wir nicht mit. Das ist dezidiert im Übrigen auch nicht das, was der Deutsche Bundestag vor einem Jahr beschlossen hat.
Das sagte der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU, Michael Brandt, kurz nach der Präsentation des Regierungsentwurfs bei einer Rede im Bundestag. Nach den Vorstellungen des Auswärtigen Amtes sollen die Opfer der Sekte keine individuellen Geldzahlungen erhalten. Für die etwa 100 ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner der Colonia Dignidad, die inzwischen in Deutschland leben, sind stattdessen Beratungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch geplant.
Einfach nur niederschmetternd und verletzend,
findet das Rainer Schmidtke. Er musste in der Colonia Dignidad seit seinem 12. Lebensjahr ohne Lohn und ohne Einzahlungen in die Rentenkasse hart arbeiten. Heute lebt er in Gronau in Nordrhein-Westfalen. Der chilenische Anwalt Hernán Fernández vertritt Opfer der Sekte. Er argumentiert:
Die Opfer, denen eine Flucht gelungen ist, berichteten über die Verbrechen und die schweren Menschenrechtsverletzungen. Wäre der deutsche Staat effizient eingeschritten, hätten diese Straftaten Jahrzehnte vorher verhindert werden können. Das ist nicht passiert. Der deutsche Staat hat die ethische und juristische Verantwortung zur Wiedergutmachung gegenüber den Opfern. Dabei geht es nicht um eine Bitte oder ein Almosen, sondern um Recht.
In Chile sollen laut Plan des Auswärtigen Amtes Maßnahmen zur Unterstützung der Infrastruktur der Villa Baviera finanziert werden. So nennt sich die deutsche Siedlung seit 1988, wo heute noch gut 100 Personen leben. Unter dem Label des Bayerischen Dorfes betreiben sie dort ein Tourismusunternehmen mit Hotel und Restaurant im bayerischen Stil. Doris Zeitner ist in der Colonia Dignidad aufgewachsen. Nach mehreren Fluchtversuchen lebt sie seit über 10 Jahren in Temuco, 600 Kilometer südlich der Siedlung.
Wir, die wir draußen sind, um Hilfe bitten und auch Hilfe brauchen, bekommen nichts. Die in der Kolonie, die kriegen wieder Unterstützung. Ungerechter kann es ja gar nicht mehr gehen.
Doris und ihrem Mann fehlt es an Geld für die eigene Gesundheitsversorgung und für Schule und Ausbildung für ihre Kinder. Außerdem macht es sie wütend, dass just diejenigen, die unabhängig leben wollen, die aus dem Zwangssystem der Colonia Dignidad ausgebrochen sind, leer ausgehen sollen. Matthias Bartke von der SPD fordert einerseits finanzielle Unterstützung für diejenigen, für die keine Sozialsysteme greifen.
Der Ansatz ist eben, in Würde altern zu können.
Und andererseits eine differenzierte Herangehensweise.
Da muss so eine Gerechtigkeitsgeschichte walten. Ich glaube, dass diejenigen, die Geld haben, dann nicht unbedingt eine Unterstützung brauchen. Das heißt natürlich auch, dass man gegebenenfalls sich Gedanken machen muss über Bedürftigkeitsprüfungen. Meine Vorstellung ist es eigentlich, dass wir eine Stiftung einrichten und dass sie auch ein Volumen bekommen und dass diese Stiftung sich dann Gedanken darüber macht, wer da wie viel bekommt und das in Zusammenarbeit mit der Kommission, die jetzt eingesetzt worden ist.
Laut Bundestagsbeschluss aus dem vergangenen Jahr soll eine Kommission aus Ministeriumsvertretern und Abgeordneten unter Einbeziehung von Nichtregierungsorganisationen und Opfervertretungen Richtlinien zur Vergabe von Hilfen definieren. Die Bundestagsfraktionen haben ihre Vertreterinnen und Vertreter inzwischen benannt. Diese Kommission wird sich nach der Sommerpause wohl auch mit der Entwicklung eines Konzepts befassen müssen. Michael Brandt von der CDU.
Es ist wichtig, dass alle eingebunden werden, Regierung, Bundestag, NGOs, Opferverbände und Experten. Man sieht ja leider, was passiert, wenn das Auswärtige Amt, von dem man eigentlich bis vor wenigen Monaten geglaubt hat, dass es jetzt endlich die Schlussfolgerung gezogen hätte, Lehren gezogen hätte, auch nach der Rede des Dienstherrn, des damaligen Außenministers Steinmeiers, was passiert, wenn man die Bürokratie arbeiten lässt, dann kommen Absicherungsformulierungen raus, zynische Vorschläge, die aber den Opfern nicht gerecht werden. Es ist doch eine reine Selbstverständlichkeit, dass ich auch diejenigen, die nicht heute in der Villa Baviera sind, im Blick habe.
Auch die Chilenen aus der Umgebung der deutschen Siedlung, die als Kinder von Schäfer missbraucht wurden, werden in dem bisherigen Regierungsvorschlag nicht berücksichtigt. Diesem Papier zufolge ist derzeit geplant, 10 neue Betten für pflegebedürftige Bewohner der Villa Baviera zu beschaffen und weitere Maßnahmen der Altenpflege in der dortigen Krankenstation zu finanzieren. Außerdem soll eine Ausbildungsinitiative für die Siedlungsbewohner gestartet werden. Renate Künast von den Grünen.
Dieses Papier atmet den Geist vergangener Jahrzehnte. Und das macht mich besonders wütend, weil ich dachte, wir sind weiter. Und ich erwartet habe, dass der Bundestag nicht ignoriert wird mit seinem Beschluss.
Tatsächlich hatte das Auswärtige Amt bis in das Jahr 2013 mit Hunderttausenden von Euro schon einmal Ausbildungskurse und wirtschaftliche Beratung in der Villa Baviera finanziert. Daraus ging der Tourismusbetrieb gestärkt hervor. Dieser ist allerdings besonders umstritten, denn auf dem Gelände der Siedlung werden noch Überreste von ermordeten Oppositionellen in Massengräbern vermutet. Laut Zeugenaussagen waren während der Pinochet-Diktatur etwa 100 Chilenen in der Colonia Dignidad zu Tode gefoltert oder erschossen worden. Die Vorsitzende eines Angehörigenverbandes von Verschwundenen aus Chile, Mirna Troncoso, war im Juni nach Deutschland gereist. Ihr Bruder Ricardo wurde vermutlich in der deutschen Siedlung ermordet. Weil seine Leiche bis heute nicht gefunden wurde, gilt er als Verschwundener. Vom deutschen Staat fordern die Angehörigen zwar keine finanzielle Entschädigung, aber endlich Aufklärung der Geschichte und des Verbleibs ihrer Liebsten.
Wir haben immer gesagt, dass es am wichtigsten ist zu wissen, was mit ihnen geschehen ist. Wie wurden sie ermordet? Wer hat sie ermordet? Diese Menschen müssen bestraft werden. Wir fordern Wahrheit, Gerechtigkeit und auch Erinnerung, denn wir haben nichts. Nicht einmal die Gewissheit darüber, wer in der Colonia Dignidad umgebracht wurde.
Gracias a la vida, quien me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro.
Eine Kundgebung in Krefeld Mitte Juni. Vor dem Haus des früheren Leiters des sekteneigenen Krankenhauses, Hartmut Hopp, fordern 50 Personen Aufklärung der Verbrechen. Hopp galt als rechte Hand des Sektenchefs Schäfer und als Verbindungsmann der Sekte zum Geheimdienst DINA. Wegen mehrfacher Beihilfe zu sexuellem Missbrauch an Kindern wurde er in Chile rechtskräftig zu 5 Jahren Haft verurteilt. Er setzte sich nach Deutschland ab und entzog sich dadurch seiner Strafe. Seit 7 Jahren lebt er als freier Mann in Krefeld. Die chilenische Regierung hatte beantragt, Hopp solle seine Strafe in Deutschland absitzen. Das hat das Landgericht Krefeld im Sommer 2017 auch so beschlossen. Derzeit prüft das Oberlandesgericht Düsseldorf Hopps Beschwerde dagegen. Seit 2011 laufen in Deutschland auch eigenständige Ermittlungen gegen den früheren Sektenarzt Hartmut Hopp. Neben sexuellem Missbrauch geht es auch um Vorwürfe von Zwangsverabreichung von Psychopharmaka und Beteiligung am Mord an chilenischen Oppositionellen. Zu einem Prozess ist es bisher nicht gekommen. Eine Ursache liegt in der mangelnden Kooperation zwischen der deutschen und der chilenischen Justiz. Das soll jetzt anders werden. Auf Initiative des Bundesjustizministeriums reisten deutsche Staatsanwälte und Vertreter von Außen- und Justizministerium Ende April nach Chile. Die Staatsanwälte waren dort bei Zeugenvernehmungen anwesend. Der Leiter der Delegation, Dirk Miro.
Die chilenischen Kolleginnen und Kollegen waren ausgesprochen hilfsbereit und daran interessiert, eben auch zusammenzuarbeiten, alles zu tun, um Deutschland bei Ermittlungen zu unterstützen.
Miro ist im Bundesjustizministerium Leiter der Abteilung, die für internationale Rechtshilfe zuständig ist. Die Weiterleitung von Anfragen zwischen deutschen und chilenischen Justizbehörden soll beschleunigt werden, sagt er. Videokonferenzen sollen künftig die Teilnahme an Zeugenvernehmungen im anderen Land ermöglichen.
Das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Ertrag dieser Reise, dass das wechselseitige Verständnis einfach ungemein gewachsen ist. Und auch ein großes Vertrauen besteht, dass erstens in Chile gründlich und extrem rechtsstaatlich ermittelt worden ist. Und dass die chilenische Seite eben auch sieht, dass ein entsprechendes Interesse in Deutschland besteht.
Auch in Sachen Erinnerungskultur ist Bewegung in der Sache. Mirna Troncoso hat nicht nur demonstriert, sie wurde auch von Parlamentariern im Bundestag herzlich empfangen. Diese sagten ihr Unterstützung zu für die Errichtung eines Gedenk-, Informations- und Lernortes zur Colonia Dignidad in Chile. Doch die historische Aufarbeitung ist nicht viel weiter gekommen. Eine im Bundestagsantrag vom letzten Sommer dazu geforderte Expertenkommission ist bisher noch nicht eingesetzt worden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, setzt auf parteiübergreifenden Druck.
Da gibt es ja einen Konsens. Es ist nicht so schwer, ein Konzept zu arbeiten, ein vernünftiges und akzeptables und eine Expertenkommission einzusetzen. Wirklich kurz nach der Sommerpause muss das geschehen und muss auch dem Deutschen Bundestag zur Kenntnis gegeben werden.
Am Wochenende vom 15. bis zum 17. Juni fand in Nemwerda beim schönen Bremen das Farflut-Festival für Streetart und Graffiti statt. 1 Kilometer Deichwand am Rande der Weser wurde von 200 KünstlerInnen mit Sprühdosen gestaltet. Organisiert wurde das Festival durch freischaffende KünstlerInnen und dem Kulturverein Begu.
Unter den Künstlerinnen beim Farbflut-Festival in Lemberda waren auch Gäste aus Lateinamerika. Erre, Toxicomano und Juega Siempre kommen aus Kolumbien. Mit 2 von ihnen haben wir uns über Street Art in Bogotá und ihre künstlerische Arbeit unterhalten.
Hallo, ich bin Erre. Ich komme aus Bogotá in Kolumbien. Ich mache Stencils. Ich mag es zu zeichnen und zu malen. Ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren und seit 5 Jahren widme ich mich ausschließlich dieser Kunst.
Mein Name ist DJ Luke. Man kennt mich aber auch als Juega Siempre. Ich bin Straßenkünstler aus Bogotá und ich male seit nunmehr 14 Jahren. Vor allem arbeite ich mit Stencils.
Die Stencils, von denen die beiden sprechen, das sind riesige Schablonen, mit deren Hilfe Silhouetten auf die Wand gesprüht werden. Bogotá, so erzählt Juega Siempre, sei voll von Straßenkunst.
Vor ungefähr 10 Jahren hat alles angefangen. Da gab es eine riesige Explosion, was Street Art betrifft. Seitdem gibt es immer mehr urbane Kunst in Bogotá. Es gibt eine riesige Fülle an künstlerischen Techniken. In anderen Städten sieht man ja vor allem Tags oder Graffiti. Aber in Bogotá gibt es von allem etwas. Buchstaben, Wild Styles, die Technik der Stencils, Sticker, Paste-Ups und noch vieles mehr. Die Stile sind eben genauso vielfältig wie die Kulturen des Landes.
Auf die Frage, wie viel dieser Straßenkunst legal und wie viel illegal entsteht, berichtet Erre.
In Bogotá gibt es eine große Szene für Street Art, sowohl im legalen wie im illegalen Bereich. Es ist sehr einfach, illegal zu malen, denn wir haben ganz andere Probleme, um die sich die Polizei kümmern muss. Also kann praktisch überall gemalt werden. Die Polizei ist korrupt und du kannst also auch korrupt sein und die PolizistInnen dafür bezahlen, dass sie dich in Ruhe malen lassen. Außerdem kommt noch dazu, dass vielen BürgerInnen von Bogotá die Straßenkunst gefällt. Deshalb geben sie gern ihre Erlaubnis zu malen.
Als Street-Art-Künstlerinnen sind Juega Siempre und Erre nun schon das dritte Mal in Bremen. Außerdem konnten sie schon nach Mexiko, Peru, in die USA und nach Spanien reisen. Um Aufträge oder Einladungen zu bekommen, hilft ihnen vor allem das Internet.
Auch wenn du Bogotá nicht kennst, aber zum Beispiel ein Festival organisierst, kannst du auf Instagram meine Arbeiten anschauen. Das hat mir schon viele Kontakte zu Menschen, verschiedene Reisen und die Hilfe von Personen in anderen Städten und Ländern ermöglicht.
Um Kontakt mit Erre aufnehmen zu können, musst du sie also einfach im Internet suchen. Zu ihrem Namen gibt es übrigens eine lustige Geschichte.
Mein richtiger Name ist Irma. Ich glaube, er kommt sogar aus Deutschland. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum sie mich so genannt haben. In Kolumbien ist der Name sehr selten. Einer meiner Brüder konnte den Namen nie aussprechen. Und als er es dann versucht hat, sagt er Irma. Danach haben mich meine Freunde nur noch Erre genannt. Also habe ich den Namen vor ungefähr 5 Jahren als Künstlernamen genommen. Er ist kurz und prägnant. Und du weißt nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Das gefällt mir daran.
Beim Farbflut-Festival hat Erre ein großes Wandbild gemalt, in dessen Mitte eine maskierte Frau zu sehen ist. Ihre Idee zu dem Bild hat einen politischen Hintergrund.
In Kolumbien und in ganz Lateinamerika haben wir Frauen ein großes Problem. Das ist der Machismus. Es gibt so viele Männer, die sich nicht korrekt verhalten. Viel Gewalt, sexuellen Missbrauch. Es gibt bestimmte Abgaben, die du als Frau leisten musst. Also geht es in meiner Arbeit um die Emanzipation der Frauen, um ein neues Selbstbewusstsein.
Erres Wandbild ist in den Farben Blau und Rot gehalten. Im Hintergrund ist ein fliegender Superheld zu erkennen, der mit einem Radio bewaffnet ist. Die Frau davor hat 2 Lautsprecher in den Händen und trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Combat Rock.
In Kolumbien kriegen wir Frauen ständig von den Männern gesagt, dass wir weniger wert sind. Also male ich starke Frauen, die sich wehren. Ich bin auch stark von Rock- und Punkmusik beeinflusst. Deshalb trägt die Frau ein T-Shirt mit der Aufschrift Combat Rock. Sie sollen aufstehen und kämpfen. Das geht über die Musik oder die Malerei, genauso wie im täglichen Leben.
Neben der Frau mit den Lautsprechern sieht man das Wandbild von Juega Siempre. In grün und gelb. Es zeigt vier Kinder aus Lateinamerika, die lachend ihre Betrachterinnen anschauen.
Ich bin Fotograf und habe die vier bei einem Umzug in Bogotá fotografiert. Ich fand, dass sie sich interessant verhielten. Ein lächelndes Gesicht, ein freundliches Benehmen. Ich dachte, dass sie gut das Bild abgeben, das wir gerne von Kindern haben. Es ist eine Hommage an die Toleranz, Diversität und Offenheit.
Eines der abgebildeten Kinder trägt eine Mütze mit der Aufschrift »Spielt immer«. Das ist für den gleichnamigen Künstler Juega Siempre ganz wörtlich zu verstehen.
Es soll eine Aufforderung sein, dass wir niemals aufhören, uns überraschen zu lassen. Und es soll eine Einladung sein, dass wir nicht aufhören, uns wie Kinder zu benehmen. Dass wir dem Leben mit einer positiven Einstellung begegnen und ehrlich und einfach spielen. So, wie es die Kinder tun.
Mit seiner Kunst kritisiert Juega Siempre auch die großen Medien Kolumbiens.
Es geht um eine Perspektive auf die anderen. Die anderen sind die, welche die traditionellen Medien und die Werbung nicht zeigen wollen. In der Regel zeigen sie die Reichen, den Weißen, den Heterosexuellen. Dabei wird der Schwarze, der Arme und der Homosexuelle vergessen. Somit ist meine Arbeit eine Gegendarstellung zur Werbung, die eine bestimmte Welt nicht zeigen will. Es geht mir darum, an der Wand die einfachen Leute zu zeigen, die anders sind, die anonym sind und die keine Stimme haben.
Nach 3 Tagen Arbeit beim Farbflutfestival in Demwerda haben Erre und Juega Siempre ihr Wandbild endlich fertiggestellt. Die 1 Kilometer lange Deichwand wurde komplett bemalt. Die BesucherInnen bestaunen nun das Ergebnis. Es kann sich wirklich sehen lassen, denn auch hier ist von allem etwas dabei. Was bleibt, ist die Hoffnung der KünstlerInnen auf ein Wiedersehen.
Me encanta Bremen.
Ich liebe Bremen und ich habe viele Freunde hier. Ich hätte mir niemals vorstellen können, mal an solch einen Ort zu gelangen, am Fluss zu malen und eine gute Zeit mit all diesen KünstlerInnen zu haben. Das ist eine grandiose Erfahrung. Ich bin also sehr glücklich, beim Festival dabei zu sein. Umso mehr mit meinen 3 Freunden. Ich liebe diese Stadt und freue mich immer, wieder herzukommen.
Muy bien, muchas gracias para la entrevista.
No, a ti.
Atención, noticia de última hora. Chucky Town se encuentra en su tierra, Chocó.
Si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho, bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura y si sos chocuano sos arrecho por cultura. ¡Ey!
La sangre coloreada por la tierra, no hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra, característico en muchos de nosotros que nos reconozcan, por la mamá y hasta por los rostros, étnicos, estilos que entre todos se ven, la forma de caminar, el cabello y hasta por la piel, y dime quién me va a decir que no, escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea, donde se ven un pico y juran que fue un beso, donde el manjar al desayuno es plátano con queso, y eso que no te he hablado,
de Buenaventura.
Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pescado, negras grandes con gran tumbao, donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río, con mi prietillo.
Yeah.
Diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.